Ich habe so viel an Thomas Gottschalk gedacht.
Couple of, der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 129.
Greater Goods.
Hallo zusammen zu einer neuen Folge Couple of. Ich bin leicht erkältet.
Ja, müsst ihr entschuldigen. Das geht jetzt einfach eine Stunde so.
Nein, ich mache das schon.
Doch.
Ich hab einfach belegten Hals. Aber wir kriegen das hin. Ich freue mich wahnsinnig auf diese Folge heute. Auch wenn das Thema ein bisschen ernster ist.
Ich finde das Thema überhaupt nicht ernst. Ich finde es vielfältig und super spannend. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Es wird höchstens hier und da mal ein bisschen theoretisch, wenn es so um Philosophie oder Psychologie geht.
Wie kannst du so schlecht eine Podcast-Folge verkaufen?
Du hast recht.
So hast du dich früher auch in Dates verkauft.
Ja, habe ich so Erwartungsmanagement gemacht.
Ja.
Wenn du dich auf mich einlässt, es kann ab und zu, ja, und schwierig kann es auch werden.
Ich habe zur letzten Folge noch eine richtig gute Sprachnachricht bekommen. Die letzte Folge hieß Couple of Instincts und wir haben über Bauchgefühl gesprochen.
Mhm.
Und für alle, die neu dabei sind, es sind wieder ein paar neue Leute dabei. Wir machen erst immer ein Intro, dann kommt das Thema. Und zur letzten Folge möchte ich noch eine Sprachnachricht euch zeigen, die mir sehr, sehr gut gefallen hat.
Ich ärgere mich so sehr, das passiert mir so oft, dass ich ein Thema von euch sehe und denke so, nee, dazu weiß ich nichts. Und dann höre ich die Folge und denke, ja. Und mir ist sofort eingefallen, als die Sprachnachricht kam, bei der die Mutter immer weiß, wie es der Tochter geht, dass ich so eine unfassbare Geschichte dazu habe. Und jedes Mal, wenn ich die erzähle, kriege ich Gänsehaut. Aber generell finde ich, ist das, glaube ich, auch voll das Ding von hochsensiblen Menschen oder sehr empathischen Menschen, dass die auf Distanz spüren können, wie es einem geht, was der andere gerade durchmacht. Meine Geschichte war, als ich damals zu Hause im Badezimmer zusammengebrochen bin, mit dem Herzstillstand stand, da hatte ich noch meinen kleinen Sohn bei mir. Ich war allein mit ihm. Meine Schwester hat im selben Zeitpunkt was gemerkt und gespürt, dass es mir nicht gut geht und hat sich auf den Weg zu mir gemacht. Wir wohnten im selben Ort. Es war vielleicht 5 Minuten. Und sie kam gleichzeitig mit meinem Vater an, der auch was gespürt hatte. Und die beiden haben mich ins Auto geschleppt und zum Arzt gefahren, beziehungsweise ins Krankenhaus. Also das ist immer wieder sowas Krasses, dass es wirklich sowas gibt. Ja, sowas, das Leben rettet halt, ne? Ah, ich kriege nur noch Gänsehaut, wenn ich dran denke.
Bei mir war das auch so, Matthias.
Ja?
Meine Mutter hat das damals auch gespürt, als ich was mit dem Herz hatte. Bei uns ist nur noch so eine andere Geschichte in der Familie passiert. Und das ist das, was ich meine, was so magisch ist. Irgendwie sind wir alle miteinander verbunden.
Dann habe ich eine Fehlfunktion. Also auch für alle... Für alle, die diese Geschichten hören und vielleicht ein bisschen skeptisch sind, auch dass ihr aufgefangen seid. Ich habe 2 Fails in meinem Leben. Das eine ist, ich habe meine Mutter mitten in der Nacht mal geweckt, weil ich gedacht habe, die atmet nicht mehr. Sie hat einfach nur einen Tiefschlaf gehabt und hat so flach geatmet, dass ich sie nicht mehr gehört habe. Da war ich halt klein. Aber ich weiß es noch. Und es war alles in Ordnung. Sie war richtig sauer, dass ich sie geweckt habe. Absolut fehlgeleitetes Gefühl. Das zweite war, da war ich im Internat schon und plötzlich ist mir aufgefallen, dass auf dem Seifenspender oder auf dem Handtuchspender, ich weiß es nicht mehr, vielleicht war es sogar beides, da stand Katrin. Das war die Firma. Meine Schwester heißt ja so. Und ich habe dadurch plötzlich genau dieses Bauchgefühl bekommen. Das fällt mir doch gerade auf, weil irgendwas ist. Da ist doch bestimmt irgendwas los. Bestimmt geht's ihr nicht gut. Ja, komplett daneben, war alles in Ordnung. So kann es auch gehen. Ich finde, das ist wichtig, nein, dass man mich nicht missversteht. Ich respektiere und glaube es, was sie mir gerade zum Beispiel, was sie uns erzählt hat, ja?
Mhm.
Aber um einem Bestätigungsfehler zu entgehen, dass man denkt, immer wenn man ein Gefühl hat, stimmt es auch, finde ich es wichtig, sich auch die Geschichten zu erzählen, in denen es halt auch mal nicht stimmt. Finde ich schon wichtig.
Das glaube ich dir sofort, dass du immer daneben bist.
Ich habe nicht gesagt immer. Ich habe genau das Gegenteil gesagt. Immer wenn du denkst, etwas wäre immer so.
Aber Matthias, hast du jemals irgendwo mal was gespürt und gedacht, da muss ich jetzt hin? Also so in den letzten Jahren, ich habe das nie bei dir erlebt. Ich bin froh, wenn du überhaupt irgendwas...
Wenn ich irgendwas spüre?
Nein, wenn du überhaupt irgendwas registrierst halt. Also. Nein.
Oh Gott. Also wirklich, Gespräche mit dir können richtig schmerzhaft sein.
Ja. Leil, also du bist schon empathischer, so, aber...
Ich merke halt nur nichts.
Ja, du bist halt sehr intellektuell, würde ich halt sagen, damit. Ne? Komm, wir gehen mal weiter. Ich habe noch ein paar Sachen.
Ich fühle mich so gedisst. Ich habe nur noch eine Sache. Fang du an.
Ich habe einen Brief von einem 11-jährigen Sohn geschickt bekommen. Und zwar...
Du hast einen 11-jährigen Sohn? Ja. Einen? Das heißt, du hast sehr viele. Wie viel? Ich weiß von nichts. Jetzt weiß ich, was du meinst mit ich merke nichts. Ich kriege überhaupt nichts mit. Was hast du für eine Familie gegründet?
Einige. Also, pass auf. Wir hatten ja mal die Folge... wo es darum ging, dass ein 14-jähriger Sohn seiner Mutter eine PowerPoint-Präsentation gemacht hat, um GTA spielen zu dürfen.
Jawohl, ich glaube, es war Arguments, ne? Weil er sie gut überzeugt hat. Aber wurscht, ich erinnere mich.
Und dann hat eine Mutter mir jetzt gerade geschrieben, hat gemeint, ey, das hätte mein Sohn sein können, weil ihr Sohn ist 11 Jahre alt und hat ja einen argumentativen Brief geschrieben, warum er zocken soll. Und diesen Brief lese ich jetzt vor.
Bitte.
Liebe Mama, ich wollte fragen, ob ich nach Deutschlernen Switch spielen darf, weil es nicht so schönes Wetter ist. Ein weiteres Argument ist, dass ich dann meine Ruhe haben kann. Am wichtigsten ist jedoch, dass ich Spaß habe. Ein Problem ist jedoch, dass es nicht gut für die Augen ist. Die Lösung wäre, dass ich dann meine Brille trage und leider, doppelt unterstrichen, nicht lange zocke. Ich hoffe, dass dir der Brief gefällt. Und dass ich spielen darf. Liebe Grüße, dein Sohn Niklas.
Okay, Niklas killt mich am Ende. Da würde mein Herz schmelzen. Ich würde es sofort erlauben. Es ist diesmal, finde ich, nicht die argumentative Kraft, das davor, das Abwägen, das spricht dafür, das spricht dagegen. Das ist alles süß und das lernt man halt in dem Alter. So redet man, so begründet man. Aber dieses, ich hoffe, dass dir der Brief gefällt und dass ich darf. Und liebe Grüße, dein Sohn. Ich würde es nicht aushalten. Ich finde es echt niedlich.
Und daran erkennst du, dass Niklas richtig clever ist. Der wusste ganz genau, ja, so ein paar Argumente erstmal so ein bisschen aufschreiben hier, da.
Aufbauen, es muss am Schluss, ja genau, da muss
aber
es knallen.
Aber die eigentliche Manipulation ist am Ende, dass er ganz genau weiß, jetzt ist der Brief so süß, da wird sie mich spielen lassen. Das wird mal ein guter, der Niklas.
Ja, meinst du?
Ja, ich glaube schon. Der ist ein bisschen gewitzt, sagt man das so?
Das kann man so sagen, ja. Ich weiß nicht, was es ist, was mich da so berührt, wenn es so Schriftstücke sind, Sendungen. Ich habe doch auch vor einem Jahr diese Weihnachts-Sonderfolge mit diesem Briefwechsel zwischen Gregor Samsa und Dr. Seuss gemacht. Mit dir zusammen auch. Und das mich packt das total. Wir haben auch Post bekommen von einer Hörerin. Katja hat uns einen Adventskalender geschickt.
Ich habe mich so gefreut.
Es rührt mich so krass. Ich will das mit euch teilen. Ich will das sogar wirklich täglich mit euch teilen. Wir haben nämlich jeden Tag ein Rätsel. Und wir machen ja nur wöchentlich den Podcast. Also machen wir es einfach in den Instagram-Stories. Dass wir da. Ja, also sie hat uns Rätselfragen, Quizfragen, so Multiple-Choice geschickt. Und dazu im Brief geschrieben, bitte nicht googeln, ist verboten. Einfach wirklich raten oder halt passiv wissen. Hier kommt zum 1.12., an dem wir diese Folge aufnehmen, die erste Frage. Woher hat das Weihnachtsgebäck Spekulatius seinen Namen? A. Von lateinisch specula, das heißt Hoffnungsschimmer. B. Von lateinisch speculum, das heißt Spiegel. Oder C. Auch vom lateinischen speculare, das heißt beobachten oder betrachten.
Also B ist es schon mal nicht, weil das Spekulum gibt es ja beim Frauenarzt. Und ich glaube, es ist A. Ich glaube, es ist A, weil man Hoffnung hat, dass in Spekulatius Vitamine drin sind.
Was? Hoffnungsschimmer, Spekulatius? Die Leute haben das damals erfunden und gebacken. Sie wussten, was sie für Zutaten ins Gebäck machen und sie hatten trotzdem die Hoffnung, dass es gesünder ist, als sie wussten,
genau,
dass es sein
genau,
wird.
Deswegen heißt es so.
Dann ist das mit dem Frauenarzt für mich wesentlich plausibler, muss ich sagen.
Was denkst du?
Ich bin, also an Frauenarzt dachte ich logischerweise überhaupt nicht, sondern bei einem Spiegelbild an ein kleines Abbild von einem Menschen. Das sind ja so Figürchen. Deswegen ist B für mich am plausibelsten.
Man merkt gerade richtig, warum du 15 Punkte in Mathe hattest.
Was hat das mit Mathe zu tun?
Ja, weil du kannst logisch eine Aufgabe lösen. Und so wie ich gerade die Antworten gegeben habe, so habe ich auch gerechnet.
Ich kann es mir vorstellen.
Es war immer kreativ, aber nie richtig. Ja.
So, also ich logge final B ein. Du bleibst bei A?
Ja.
Willst keinen Joker?
Und was ist es?
Es ist alles außer A, Iris. Du hast zuverlässig genau das Falsche getippt. Ich habe gerade nachgeschaut.
Meine Lebensgeschichte, ja.
B oder C könnten stimmen. Ich bin gespannt, was Katja, die uns den Adventskalender geschickt hat, wofür sie sich entschieden hat. Aber laut Wikipedia kann es entweder von genau dem, was ich meinte, von einem kleinen Spiegelbild des Menschen, der Figuren stammen. Oder, das wäre dann C, von Beobachten, Betrachten, der Spekulator. Das wäre der Nikolaus dann. Also jemand, der dich beobachtet, bewertet, jemand, der aufpasst, wie du dich benimmst.
Das sind die Menschen auf Twitter. Das sind Spekulatoren.
Die alles bewerten, ne?
Ja, das ist eigentlich, wäre es die neue Plattform. Ja. Jetzt mal ohne Scheiß, wer investiert?
Spekulatius.com.
Ja.
Top. Dann beobachten die Leute Scheißprobleme.
Was ist ein Scheißproblem?
Ich muss die Nachricht vorlesen, weil sie möchte nicht erkannt werden.
Soll ich deine Stimme verzerren? Ja. Okay, go.
Bitte.
Unser Nachbar spielt neuerdings Eishockey. Ich schieße ab, dass du meine Stimme jetzt verzerrst. Warte mal. Iris, wir haben ein Scheißproblem. Unser Nachbar spielt neuerdings Eishockey. Er wohnt seit 6 Monaten hier und wir kennen ihn kaum. Junger Typ mit Freundin. Sie kenne ich besser, aber es betrifft nun mal ihn. Er lässt seine riesen Sporttasche voller Shirts und seine Schutzrüstung inklusive Shirt aufgehängt in der Waschküche. Leider stinken die so arg, wie saure Butter. Ich kann nicht daneben meine saubere Wäsche aufhängen und muss es ihm sagen. Aber wie?
Ich kann's so nachvollziehen. Ich kenne ja Männerumkleiden. Das stinkt so fürchterlich.
Ich wäre ja ziemlich direkt.
Ey, Iris, hör auf mit der Stimme.
Ich habe immer meine Mutter im Ohr. Meine Mutter würde zu ihm hingehen, würde sagen, du Drecksau. Wie kannst du sowas hier so hinhängen?
Ja, also der Tipp ist, das offene Gespräch suchen.
So, und dann habe ich gelernt, bisschen weniger als meine Mutter, aber trotzdem eine direkte, freundliche Art. Ich glaube, ich würde hingehen, würde sagen, hör zu, wir müssen miteinander reden und das Gespräch wird jetzt so unangenehm wie deine Shirts.
Das ist gut.
Ja.
Hey, also passiv-aggressive Lösungen, dass man selber was noch Stinkenderes da hinstellt, aufbaut, da fallen uns jede Menge ein, aber das ist halt eben genau das, passiv-aggressiv, das ist nicht gut.
Ja, und außerdem wird er dann denken, oh cool, die stinken auch, dann kann ich noch stinkender
sein. Stimmt, das ist jetzt auch noch die Gefahr da drin. Das Einzige, was mir einfällt, was man ohne direkte Konfrontation machen könnte, wäre, ihm diese Podcast-Folge zu schicken und zu sagen, hör mal wenigstens die ersten 15 Minuten an.
Aber dann weiß er doch, dass es von ihr ist.
Quatsch, ich habe doch die Stimme verzerrt. Nein, aber okay, dann ist das vielleicht das Opfer, das man bringen muss. Das Thema.
Greater Goods. Werbung. Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, ja? Weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe also, als ob das das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es so liebe Zoller Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47% recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code und zwar COUPLE15.
COUPLE15. Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung.
Kennt ihr Matt Rife? Das ist ein Comedian. Wir haben ihn auch erst vor wenigen Monaten mal auf TikTok entdeckt und der ist in ganz kurzer Zeit extrem groß und erfolgreich geworden.
Und er war sehr oft bei uns privat Thema. Ich fand ihn echt außergewöhnlich gut, wie er mit dem Publikum umgeht.
Man nennt es Crowdwork in der Comedy, wenn man halt weniger vorbereitete Witze, sondern eher spontane, gute Interaktionen mit dem Publikum hinkriegt. Und das muss ich zugeben, das hat er hier und da tatsächlich beeindruckend gemacht. Er hat da eine Lockerheit und eine Schlagfertigkeit, ja.
Dadurch hat er, glaube ich, auch seine Millionen Follower bekommen.
Mhm. Ja, und auch wegen seinem Aussehen.
Ja, und du warst gleich beim Matt Rife. Ich war noch so sehr, hey, der macht das irgendwie gut. Ich habe eher nur so das Positive gesehen.
Mhm.
Und du warst schon so ein bisschen kritisch. Du hast gemeint,
ja, ich hatte kein gutes Bauchgefühl bei
ihm. Da schwingt was mit, das gefällt mir noch nicht.
Ja, da war was. Auch das ist so ein Begriff, der gerade sehr kursiert. Fuckboy halt, ne? Das ist, das bezeichnet, ja, das bezeichnet diese.
Ja, aber Matthias, das kannst du so doch nicht sagen.
Warum denn
das
nicht?
Das war.
Weiß doch, ich, das sage ich jetzt.
Ich versuche dich viel intellektueller darzustellen als
du. Kannst du vergessen.
Ja.
Ich gebe das offen zu. Das war mein Bauchgefühl. Das war meine Red Flag. Das war in meinen Augen ein Comedian, der mit seinem Aussehen, das nach konventionellen Normen halt sehr, sehr überdurchschnittlich gut ist, der damit spielt. Und danach sieht gerade alles aus, dass er selbst Zweifel hat, wahrscheinlich immer schon hatte, ob das der einzige Grund ist, warum er so einen Erfolg hat, weil er so aussieht. Und weil, wenn er dann dieses Crowdwork macht, vor allem Frauen im Publikum sind, die total darauf abfahren, und dass er aber nicht wirklich witzig ist. Das wissen wir jetzt natürlich nicht von ihm, sondern wir haben Analysen über ihn auf TikTok gesehen, weil er gerade einen Shitstorm hat. Also kommen die Spekulatoren, die gibt's auch auf TikTok, und überlegen sich, was ist denn, was steckt dahinter? Was ist sein scheiß Problem?
Ja, der tritt halt nach unten.
Mhm.
Und er hat in einem Netflix-Special, so wie ich das mitbekommen habe, halt einen Witz über eine Frau gemacht, die geschlagen worden ist. Und da, ja, das, ich weiß schon, was du meinst, da schwingt sowas ganz Komisches bei ihm mit. So, und jetzt ist es aber komplett ausgeartet, finde ich, mit dem Shitstorm. Das ist richtig massiv laut geworden. Und dann haben wir uns so Gedanken gemacht, was ist jetzt so seine Strategie? Wie geht er damit um, mit diesem Shitstorm? Wird er sich dazu äußern? Wird er klar machen, wofür er wirklich steht? Und welche Strategie macht er gerade?
Aufopferung. Und zwar nicht von sich selbst, sondern von dem Teil der Fans, die sagen, jetzt bin ich kein Fan mehr. Ich finde das scheiße, was du machst. Er entschuldigt sich nicht. Er macht, was man Double Down nennen könnte. Er setzt jetzt erst recht auf diese Strategie. Wir sind darauf gekommen, durch ihn, durch sein Beispiel, über Aufopferung zu sprechen, weil genau diese Formulierung von einer anderen TikTokerin, die PR-Beraterin ist, kam. Die hat das analysiert. Die beschäftigt sich durchgehend mit Kommunikationsstrategien von in erster Linie Promis. Promis und Marken, ja. Und die erklärt, wie verhalten die sich, wie kommunizieren die, was ist die Absicht, was wäre eigentlich der optimale Fahrplan, wenn du einen Shitstorm hast. Und das war so spannend, weil sie gesagt hat, hier ist eine neue Entwicklung. Wir verlinken euch dieses Video auch in den Shownotes. Diese neue Entwicklung ist, dass zunehmend Leute unter Druck, unter öffentlichem Druck, nicht mehr gucken, wie komme ich da raus, wie entschuldige ich mich am besten, sondern sie machen dieses jetzt erst recht. Dann opfere ich eben einen Teil meiner bisherigen Fans, denen, die mir treu bleiben, scheißegal, was ich mache.
Rammstein hat genau das Gleiche gemacht.
Mhm.
Als Kommunikationsstrategie, finde ich.
Ey, noch aktueller, Elon Musk. Das geht gerade auch richtig rund. Auch das kurz zusammengefasst. Er war bei irgendeinem großen Event auf der Bühne und wurde gefragt, weil er sich auch eben so unmöglich verhält, antisemitische Sachen von sich gibt. Und dann aber nach Israel gereist ist, der Interviewer fragt ihn, ob er das gemacht hat, eben um zu beschwichtigen, um sich zu entschuldigen, um vor allem seinen Werbekunden für Twitter, um denen zu signalisieren, schaut, ich bin nicht ganz so schlimm, ich bin nicht so kontrovers, werbt bitte weiterhin bei Twitter. Und darauf antwortet Elon Musk, wer mich mit Geld erpressen will, mit Werbegeld,
go fuck yourself,
kann sich ficken. Er opfert die Werbekunden seinem, nö, ich bin halt so. Lass die Erde, so größenwahnsinnig klingt das dann, lass die Erde darüber entscheiden, wer schuld war daran, dass Twitter irgendwann kaputt gegangen ist. Ich behaupte, es ist der Werbeboykott, also die Werbetreibenden, nicht ich. Das sagt er.
Also ihr müsst euch unbedingt diese Szene anschauen. Ich fand das so krass, wie er das einfach voller Überzeugung von sich behauptet, dass die anderen es genauso sehen werden wie er.
Ja.
Werden bestimmt auch viele andere kennen, die jetzt auch so selbstständig sind oder selber ein Unternehmen haben. Wenn du viele Ja-Sager um dich herum hast, hast du ganz schnell diese ganz große Gefahr, dass du denkst, dass alle so denken werden wie du.
Mhm.
Und ich glaube, der hat viele Ja-Sager um sich herum. Irgendjemand muss ihm doch sagen, hör mal zu, das, was du gerade machst, das ist keine gute Idee. Aber ich glaube, der hat das einfach nicht mehr und dadurch denkt er, die Erde denkt so wie er. Und auch, dass er das Wort die Erde nimmt. Also wie du schon sagst, dieser Größenwahn dahinter.
Ja.
Und ich kann die Marken absolut verstehen, dass die sagen, in diesem Umfeld wollen wir überhaupt gar nicht mehr werben. Und schon gar nicht.
Hast du es von Postillon gesehen, wie die darauf reagiert haben?
Mm-mm.
Also sie haben es komplett umgedreht. Sie haben gesagt, jetzt erpresst Elon Musk die Marken und sagt, wenn ihr mir kein Geld gebt, dann werbe ich für euch auf meiner Drecksplattform neben den regulären rechtsradikalen Tweets, die hier die ganze Zeit sind.
Ich glaube, das wäre die Strategie, die wirklich funktionieren ja. würde auf Twitter. Aber es ist spannend, ja. Er opfert auch da wieder wahnsinnig viel, Elon Musk. Er opfert seine Kritiker.
Oh ja.
Und das, denk doch mal drüber nach, wie krass das eigentlich ist. Wie sehr wünschen wir uns das? Also ich wünsche mir das auch, dass ich absolute Macht habe, dass ich machen kann, was ich will und dass mir keiner mehr reinredet.
Ja.
Absoluter Wunsch. Und eigentlich wünsche ich mir eine Monsterversion von mir selber.
Ja, man erschafft damit ein Monster.
Ich habe damals auch Chefs gehabt. Ich weiß nicht, ich war Praktikantin und habe diese Chefs gesehen. Ich habe mir gedacht, boah, die sind gerade echt nicht mehr gut. Die haben so einen richtigen beschissenen kreativen Gedanken gehabt. Das war nicht gut. Und die haben sich dafür abgefeiert. Und alle im Raum haben nichts gesagt oder haben gesagt, ja, super. Obwohl jeder wusste, okay, es ist komplett beschissen. Und ich glaube, dass Elon Musk das auf eine sehr krasse Art und Weise hat, dass der alle Kritiker um sich herum auslöscht. Und dann sitzt er da und sagt, ja, die Erde wird schon antworten. Die werden sehen, wie es ist. Und guck mal, welche Fehlentscheidungen er jetzt macht.
Ja, ja.
Ich finde es total spannend, auch für einen selber, wenn man Elon Musk beobachtet. Weil ich glaube, viele haben diesen Wunsch, dass man endlich so absolut frei ist und alles selber entscheiden kann. Aber ich glaube, wir brauchen die anderen.
Der wird ja auch dafür bewundert. Das ist genau das Gleiche wie bei Matt Rife. Es gibt die treuen Fans. Es gibt diejenigen, die absolut unkritisch sind. Die sagen, was habt ihr eigentlich gegen den? Auf die kann man sich fokussieren. Also das ist die Voraussetzung dafür, dass man seine Kritiker opfern kann. Dass man überhaupt noch was anderes hat. Einen Kult, eine bedingungslose Ergebenheit von einer großen Masse. Und die hat Elon Musk, die hat Donald Trump, die haben gerade alle Autokraten, die können sich es alle leisten, ihre Kritiker zu opfern. Und das ist nebenbei das stärkste Argument für konstruktive Kritik. Weil die ist unentbehrlich. Und hätten wir von Anfang an alle einander, immer und überall, konstruktiv kritisiert, besonders im Internet, dann hätten wir dieses Problem gerade nicht. Habe ich auch was Interessantes die Woche gesehen. Weißt du, warum das anfing, dass wir diesen völlig übertriebenen Kritikton uns angewöhnt haben? Als das Internet angefangen hat, gab es ja dazu noch nicht Bild. Es war erstmal nur Text. Also das, was Twitter bis heute eigentlich noch ist, dass man einander nur kommentiert und schreibt, nur die Schriftform. Und da geht so viel Information flöten. Also durch nur Textkommunikation opfern wir unsere Mimik, unsere Stimme, unsere Körpersprache. Wir belassen es beim reinen Text. Und damit der dann besser verstanden wird, wie er gemeint wird, sind wir nachdrücklicher geworden. Damals schon. Und als es dann ein paar Jahre später soweit war, dass Bild dazu kam, dass wir Videos und Fotos von uns dazu gepostet haben, war es schon zu spät. Es ist längst Mode geworden, dass man einander nicht gesagt hat, finde ich nicht gut, was du gesagt hast, folgende Argumente, sondern dass man gesagt hat, ich vernichte dich, du Sau. Dadurch ist es passiert. Bis dahin, weil ja immer so viel gefragt wird, wann hat das angefangen, dass wir so wüst miteinander geworden sind, diese Verrohung damals?
Ah, weiß ich nicht, ob es wirklich diese eine Erklärung dafür ist.
Nein, glaube ich auch nicht.
Ich glaube einfach, dass die besonders anstrengenden Menschen besonders laut sein können im Internet und dass viele, die noch sehr gescheit kommunizieren können, die sind halt ein bisschen ruhiger und die sagen halt nicht zu allem etwas. Deswegen schweigst du jetzt?
Genau, aus dem Grund. Ich muss nicht zu allem was sagen.
Ich habe noch eine Sprachnachricht, warum generell das Thema Aufopferung vielleicht nicht ganz so clever ist.
Kritik an uns?
Nein, also
gut, würde ich mir auch nicht anhören.
Ich habe zwei Anmerkungen zum Thema Aufopfern. Als erstes, Aufopfern ist eigentlich gar nicht nachhaltig, also in meinem Verständnis, weil wenn man etwas aufopfert, bleibt ja nichts mehr über. Das heißt, man kann nur bis zu einem bestimmten Grad geben und dann ist es verbraucht, weil man hat es aufgeopfert. Da kommt mir auch immer ein Satz in den Kopf, den mal meine Bekannte zu mir gesagt hat. Da habe ich im Ausland gearbeitet und ich hatte unglaublich viel Stress. Und dann sagte sie zu mir, ja, Annalena, you can't fill other people's cups if your own cup is empty. Und damit hat sie ja irgendwie auch recht. Also auch, dass man immer auch ein bisschen drauf schaut, dass man nicht alles von sich irgendwo reingibt, sondern immer noch auch eine Restenergie behält, weil sonst ist man irgendwann verbraucht und dann kann man auch niemandem mehr helfen. Und der zweite Punkt, den ich anmerken wollte, auch aus eigener Erfahrung, also dass ich das mitbekommen habe, dass das jemand macht, was ich sehr schwierig finde, wenn Leute sich für etwas aufopfern und dann damit sich darüber identifizieren oder auch die Anerkennung haben wollen und damit dann wieder die anderen unter Druck setzen. Also es ist mir auch schon passiert. Es ist wahnsinnig schwierig und mir fällt es bis heute sehr schwer, damit umzugehen. Vor allem, wenn man der Person sehr nahe steht oder eben familiär verbunden ist. Und ja, diejenige oder derjenige halt immer sagt, ja, ich opfer mich doch für dich auf. Und man dann entsteht so ein ganz komisches Abhängigkeitsverhältnis. Man möchte das vielleicht gar nicht. Und der andere führt aber immer wieder so Situationen herbei, dass er das so darstellen kann.
Und zack, schon sind wir in der Religion. Und genau da wollte ich auch hin mit der Folge heute. Beide Punkte, die sie gesagt hat, sind stark religiös aufgeladen für mich. Aber fangen wir mit dem zweiten erstmal an. Der Märtyrerkomplex.
Was ist der Märtyrerkomplex genau? Es ist doch, dass du dich für andere aufopferst und in diesem Opfern voll darin aufgehst.
Das und dadurch dich selber aufwertest und die anderen abwertest und sagst, ich bin so ein Märtyrer eben, ein Held, der so viel gibt und eure Werte sind so viel schlechter, ihr nehmt nur. Dadurch bin ich edler. Dann wird es ein Märtyrerkomplex und nicht einfach nur eine gute Tat.
Ich finde es ganz spannend. Ich muss, als ich ihre gesamte Sprachnachricht gehört habe, musste ich die ganze Zeit an einen Arbeitskollegen denken, den ich hatte. Der war ganz fantastisch. Der war eigentlich menschlich ganz fantastisch. Aber ich hatte mit ihm so ein gravierendes Problem und ich kann das erst heute so richtig greifen, was es damals war.
Ja.
Er hat sich immer für alle aufgeopfert. Also es war so, dass wir in der Agentur einfach wahnsinnig viel alle gearbeitet haben. Aber ich muss echt sagen, das, was er abgeliefert hat und wie viel er gearbeitet hat, da kam kaum jemand dran. Immer wenn Projekte schief liefen oder generell, wenn viel zu tun war, ist er derjenige gewesen, der am Ende noch die volle Ladung abbekommen hat. Und er hat es angenommen. Er hat das immer alles durchgearbeitet. Er saß oft noch an den Wochenenden da, oft bis spät abends. Aber wenn du dir mit ihm das Büro geteilt hast, war das halt manchmal sehr schwierig, weil er war den ganzen Tag so negativ. Also er hat die ganze Zeit darunter gelitten.
Ja.
Er hat immer gelitten und hat auch allen das gezeigt, wie sehr er darunter leidet. Und wenn man versucht hat, ihm zu helfen, indem man die Arbeit abnimmt oder sagt, hey, wir können andere Lösungen finden, dann er hat sich versperrt. Es ging nicht. Und ich war auch sauer irgendwann mal auf das gesamte Unternehmen, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist doch toll, wenn du Menschen im Team hast, die immer wieder helfen.
Ja.
Ich gehörte auch dazu. Ich habe immer gerne viel noch mir aufgebürdet. Aber wenn das System hat, also wenn immer die gleichen benutzt werden, wenn immer schon Projekte so geplant werden, dass man weiß, man hat ja diese zwei, drei Leute, die arbeiten eh immer noch on top und die nehmen das auch noch dankend an, dann leidet irgendwann mal das gesamte Team drunter. Und das hat mich wütend gemacht. Und er hat mich irgendwann mal richtig wütend gemacht, weil er jeden Tag die gleiche Leier von sich gegeben hat, dass er leidet. Und ich dachte mir jedes Mal, änder endlich etwas.
Erinnert es dich nicht ans Christentum? Jeden Tag die gleiche Leidensleier? Das ist doch, also ich sehe ihn auch, wenn du ihn mir so beschreibst, die ganze Zeit wie Jesus am Kreuz, der dann halt den Vorgesetzten vergibt, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die belasten ihn so sehr. Aber vom Kreuz nehmen lassen von dir kann er sich jetzt auch nicht. Also du musst schon gucken. Du musst es dir anschauen.
Das hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich finde, alle leiden dann irgendwann mal darunter.
Ja. Und genau wie bei Jesus ist es ja auch eine Inspiration, ein Druck. Du solltest dich auch so aufopfern. Miss dich daran. Sei genauso.
Ja, es war irgendwann mal auch ein Wettbewerb. Wer macht noch mehr? Da hat eine ältere Frau gearbeitet.
Ja.
Die war schon über 70 Jahre alt, 60, 70 Jahre alt. War fantastisch. Und die hat mich irgendwann mal zur Seite genommen und hat dann zu mir gesagt, was machst du da? Und habe ich gemeint, wie, was mache ich da? Dann hat sie gemeint, du arbeitest immer viel zu viel, du nimmst dir noch mehr von den Projekten auf, warum machst du das? Habe ich immer gesagt, ja, weil wir müssen und das Team und das ist doch ein gutes Teamgefüge, wenn wir alle zusammenhalten. Und sie meinte dann die ganze Zeit, es dankt dir keiner. Und ich meinte, wie, es dankt mir keiner? Das werden mir alle danken. Und sie meinte, nein, das wird dir niemand danken. Und sie hatte recht. Ja. Am Ende dankt es dir keiner, wenn du dich so dermaßen aufopferst, wenn du selber gar keine Energie mehr hast und am Ende zum Beispiel im Burnout landest oder was halt alles passiert. Ich habe das früher nicht verstanden und heute verstehe ich das total gut, weil, wie sie in ihrer Sprachnachricht sagt, es ist nicht nachhaltig, sich komplett aufzuopfern.
Da sind wir genau bei dem anderen religiös aufgeladenen Punkt. Ich erkläre sofort, was ich meine. Ich will nur zwischendurch sagen, manche von euch könnten sich vielleicht in religiösen Gefühlen, in ihrem Glauben oder so verletzt fühlen durch das, was wir sagen, weil ich jetzt auch, also nehme ich jetzt mal gerade auf mich, ich opfere mich auf, Iris, ich schmeiß mich hier in die Bresche.
Finde ich gut.
Ja, weil ich gerade Jesus fertig gemacht habe, so ein bisschen, ne? Seht es doch als konstruktive Kritik, der ihr euch nicht versperren sollt. Opfert nicht eure Kritiker. Sonst muss ich euch als Kritiker opfern. Nein, ich meine das ganz versöhnlich. Ich bin total offen für gute Argumente, warum auch ein christlicher Glaube Vorteile haben kann. Und trotzdem ist es, finde ich, richtig, hier mal darüber zu reden, was dieser Aufopferungsgedanke, der ja auch wirklich religionsübergreifend präsent ist, warum vieles daran schwierig ist und für Probleme sorgt, die wir auf den ersten Blick gar nicht damit verbinden würden.
Ich glaube einfach, es ist immer die Sache der Einordnung. Ich glaube, bei allen Themen, die wir bisher haben, geht es immer darum, nicht in ein Extrem zu kommen.
Ja.
Und genauso ist es bei der Aufopferung. Und diese religiöse Aufopferung, du hast mich irgendwann mal darauf hingewiesen, mir war das überhaupt nicht bewusst, dass unser ganzer Alltag kommunikativ von Aufopferungen bestimmt ist. Durch das Christentum. Das war mir nie bewusst. Aber du hast recht. Auf meine Schulzeit und alles so mit der Arbeit und...
Oh, gerade der Arbeitsbegriff, ja.
Das ist total krass eigentlich. Und da finde ich es einfach gut, wenn man sich dessen bewusst ist und es sich für sich selber einordnen kann.
Ja.
Wie denke ich eigentlich darüber nach und wie weit ist für mich gut?
Genau, und das ist eben subjektiv und manipulierbar. Was für dich gut ist, was du für gut hältst, was du für das, deswegen haben wir die Folge ja so genannt, das Greater Good hältst, wofür du dich dann bereit bist aufzuopfern. Zum Beispiel, wenn du glaubst, ich werde sowieso direkt wiedergeboren, kannst du dich in einen Kamikaze-Flieger setzen. Ich habe darüber mit einer Hörerin gesprochen, die eben sich darüber gewundert hat, was da eigentlich für eine Psychologie dahinter stecken kann. Und ich habe es nur so als Stichwort gesagt, ja. Daraufhin hat sie folgende Sprachnachricht geschickt.
Weil ich gestern mit Matthias über Kamikaze und Japan kurz geschrieben habe. Mit der Wiedergeburt ist Aufopferung eigentlich ein religiöses Thema, so in allen Weltreligionen, dass es den Menschen so anerzogen wird eigentlich, dass Aufopferung eine tolle Sache ist und dann wirst du belohnt. Und wenn man nicht in diesem Leben entlohnt wird, dann halt im Paradies und dann kriegt man halt irgendwas geschenkt und dann opfert man sich halt auf, also ist schneller dazu bereit. Das wäre so meine Frage.
Ich finde, sie beschreibt da einen ziemlich guten Grund, warum sich das durch so viele Religionen zieht. Und wenn wir mal nur beim Christentum bleiben und das auch mit der Frage von vorhin, mit dem ersten Punkt, mit der Frage nach der Nachhaltigkeit von Aufopferung verbinden. Die ersten Menschen, die noch keine Gesetze hatten, keine Staatsformen hatten, die haben mit Religion als Moralkodex, als Kompass angefangen und versucht, sich gegenseitig weiterzugeben, was funktioniert und was nicht.
So eine Ordnung herzustellen.
Danke, ja genau.
Ja. Ja, ich wollte nur mal einen Satz zwischendrin sagen, damit ich auch clever klinge. Ja.
Das waren Jäger und Sammler. Und die haben gemerkt, dass es sehr wohl nachhaltig ist, etwas zu opfern, wenn man nicht alles isst, was man gesammelt hat. Nicht alle Beeren und Getreidesamen klein mahlt und daraus Mehl macht und Brot backt und so, sondern wenn man einen Teil davon in die Erde schmeißt. Die Erde war dann eine Art Gottheit. Unten ist Gott, oben der Himmel ist Gott, der Regen, der dann kommt. Und du beobachtest das und merkst, ah, es wächst nach. Es ist nachhaltig, wenn ich was aufopfere, wenn ich nicht alles konsumiere. Also ich merke, ich breche hier jetzt schon fast wieder eine Lanze für die Religion. Es hat eine Logik, eine, die ich auch gegenhalten kann, gegen diesen Punkt, den wir vorhin gehört haben mit der Nachhaltigkeit. Das war ja eine Kritik am Begriff des Aufopferns. Ich kann das auch gut nachvollziehen, was sie daran kritisiert hat. Das stimmt, wie sie es ausgeführt hat. Aber wenn man mal genauer drüber nachdenkt, in unserem normalen Alltag ist es unumgänglich. Wir müssen doch ständig irgendetwas aufopfern. Und wenn es nur Optionen sind, die wir nicht haben können, weil wir uns für eine andere entschieden haben. Das sind doch alles kleine Opfer.
Ich muss an Beziehungen denken.
Ja, genau.
Ich kriege immer nachts von euch betrunken irgendwelche Nachrichten.
Ja?
Und dann geht es immer so um das aktuelle Datingverhalten und wie sich so die Welt verändert. Mhm. Und ich finde, man hat momentan ganz viele Menschen, die absolut in Beziehungen keinen Bock mehr haben, irgendwelche Opfer zu geben. Mhm. Weil sie wollen sich aus allem nur noch die besten Rosinen rauspicken. Ja. Also sie sagen dann, hey, ich will irgendwie voll die Zweisamkeit, ich will irgendwie was voll Krasses zwischen uns.
Ja.
Aber eigentlich will ich noch 1000 andere Leute. Und irgendwie, ne, also so dieses typische, sich nicht festlegen wollen, genau, und so weiter und so fort. Und klar, ich will jetzt hier nicht auf diese 1000 Beziehungsformen eingehen, die es gibt. Die sind alle berechtigt und ich kann das voll nachvollziehen.
Du schießt nicht gegen Polyamorie.
Nein, überhaupt nicht. Das hat alles irgendwie Sinn und für manche Menschen funktioniert das wunderbar.
Ja.
Aber mir geht's um diesen bestimmten Schlag Mensch, der irgendwie meint, ich will's eigentlich nur das Beste. Und ich will alles. Und es muss Spaß machen. Und alles muss permanent Spaß machen. Aber dann will ich auch Tiefe. Und das soll sich toll anfühlen. Und ich denke mir jedes Mal, eine gute Beziehung, da muss man auch ein bisschen leiden. Also ich habe für dich eine ganze Menge aufgeopfert.
Ich wollte gerade.
Nein, aber super gerne.
Ja, du hast ja recht. Ich ja auch für dich.
Super gerne. Weil ich krieg ganz viel dafür zurück.
Das ist übrigens das genaue Gegenbild. Ich finde es total fantastisch. Damit haben wir gerade beide Seiten einer Medaille von dem, was sie vorhin zitiert hat in der Sprachnachricht von einer Freundin, die ihr gesagt hat, du kannst doch niemanden in eine Tasse.
Mhm.
You can't, wie war genau die Formulierung? You can't fill someone's cup if your own cup is empty?
Yes.
Und andersrum gilt genauso. Du kannst deine Tasse nie mit was Neuem füllen, wenn sie permanent voll ist. Du musst manchmal was ausgießen, damit was Neues rein kann.
Ich habe jetzt eine Sprachnachricht von jemandem, der auch bereit ist, sich komplett aufzuopfern.
Oha.
Liebe Iris, lieber Matthias, das aktuelle Thema der Woche ist ja Aufopferung. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ob das etwas Positives ist oder etwas Negatives, sich für jemanden oder für eine Sache aufzuopfern oder sich entsprechend vielleicht auch selbst zurückzustellen. Da bin ich gespannt, ob Matthias eine glasklare Definition hervorzaubern kann,
Nein.
die genau beschreibt, was Aufopferung ist. Ihr hört es vielleicht, ich stehe gerade im Tiefschnee, bin noch mal ganz kurz mit unseren Hunden draußen, bevor es gleich übers Wochenende einmal weggeht. Und meine liebe Partnerin, die Anja, soll jetzt am Wochenende den Heiratsantrag von mir bekommen. Und da ist natürlich einmal mehr die Frage, ob das auch eine Art von Aufopferung ist und ob es nochmal einen Unterschied zwischen der Partnerschaft oder auch zwischen einer Ehe ist. Mir fehlt da die Erfahrung, Gott sei Dank. Genau, also die letzten Tage ganz, ganz, ganz viele Gedanken, wie das Wochenende so wird. Und dann drückt ihr beiden mir mal die Daumen, dass wir ein wunderschönes Wochenende mit der richtigen Antwort auf die entscheidende Frage haben. Ganz, ganz liebe Grüße und dann bis bald mal wieder. Macht's gut, ihr Lieben.
Das war Robert.
Mhm.
Und er hat mir schon vor ein paar Wochen geschrieben und hat gesagt, ich will meiner Freundin einen Antrag machen und euer Podcast ist so wichtig für uns. Wir hören jede Folge und die waren auch schon, Matthias, du erinnerst dich.
Bei Live-Auftritten zweimal.
Ja, zweimal. Manche sind immer ganz verwundert, dass wir uns irgendwie Gesichter manchmal auch merken können. Manchmal kann man das einfach, weil die Leute einem schreiben. Manchmal sind es einfach auch markante Gesichter, dass man einfach sofort irgendwie...
Sehr charmant, wie du sagst, ihr seht alle komisch aus.
Nein, ich meine das ganz positiv. Gesichter einfach.
Ja.
Und ich habe mich so gefreut, als er dann gesagt hat, hey, es wäre irgendwie toll, wenn ihr in irgendeiner Form Teil davon sein könntet.
Mhm.
Und jetzt ist es soweit. Wir haben, wenn sie hoffentlich ja sagt, das werden wir in der nächsten Folge erfahren.
Vielleicht sagt sie gerade parallel ja, wenn er nicht Pause gedrückt hat, jetzt, während er den Antrag macht, dann labern wir den beiden die ganze Zeit rein in diesen Moment.
Ja, oder sie sagt gerade einfach nein und er heult völlig am Ende und wir machen ein paar Gags.
Und ich lach so dreckig. Oh Mann. Nein.
Nein, aber das ist das erste offizielle Couple-of-Ehepaar.
Ja.
Also wir wünschen uns, dass wir alle irgendwie noch zur Hochzeit dann virtuell eingeladen werden.
Oh ja, das ist auch eine gute Idee.
Es wäre doch mega, wenn wir so einen Livestream hätten, wo jeder dann dabei sein kann aus der Community.
Ja.
Gut. Wir wünschen euch viel Glück. Wir hoffen, das wird was, ne? Mit dem Wochenende. Ich spiele mal die nächste Sprachnachricht ein.
Ich weiß auch gerade nicht, wohin von hier aus. Bitte, ja, das nächste Sprachnachricht hören.
Hallo ihr Lieben, ich wollte was zum Thema Aufopferung sagen. Und zwar ist das für einen eigentlich eine total tolle Sache, weil man muss sich ja nicht mit sich selbst beschäftigen. Man kann quasi auch all die Probleme, die man selber hat, kann man auf andere projizieren, kann denen helfen, ihre Probleme zu lösen, hat dabei ein total gutes Gefühl, bekommt auch Lob und Anerkennung Und ja, irgendwann ist man dann an dem Punkt, wo man im ungünstigsten Fall einen Burnout oder eine Depression hat. Dann steht man vor dem Berg Probleme, die man schön jahrelang vor sich hergeschoben hat. Und man kommt nicht drumherum, sich dann damit doch zu befassen und das mühsam Steinchen für Steinchen abzutragen. Deshalb finde ich auch, dass es in der Gesellschaft eher anerkannt werden sollte, wenn Menschen mal Grenzen setzen. Wenn sie mal sagen, du, nee, heute nicht. Ich habe keine Zeit, ich habe keine Lust. Dass man sagt, ja, nee, du, kein Ding. Und dass man es vielleicht auch mal feiert, wenn jemand an sich denkt und nicht immer zurücksteckt und alles für andere macht.
Ich finde Ihre Sprachnachricht super, weil eigentlich kann man es auf ein Wort runterschrauben. Schrauben?
Ja, man schraubt. Schraub mal runter.
Verantwortung. Es geht einfach darum, dass du dich nicht einfach nur aufopferst, dich gar nicht mehr um dich kümmerst, sondern dass du alles, wie wir schon zu Anfang gesagt hast, in einer gewissen Balance siehst und weißt, okay, wie viel kann ich überhaupt geben? Und dass man sich da auch realistisch einschätzen kann. Problem ist jetzt nur, es gibt halt auch noch das andere Extrem, und zwar vollgepisste S-Bahn in Berlin.
Ja, das hängt ganz unmittelbar miteinander zusammen.
Das sind dann die Leute, die sich denken, mir ist alles scheißegal, ich mache jetzt nur noch mein Ding, ich muss aufs Klo, ich mache es hier jetzt in der S-Bahn.
Ich verstehe, was du meinst, dass das so die Gegenreaktion ist. Ich opfere mich für überhaupt gar nichts und niemanden auf.
Ja, ich finde, Berlin ist voll damit.
Aber, weißt du, was die Gemeinsamkeit zwischen beiden Haltungen ist?
Hm?
Beide übernehmen keine Verantwortung. Diese krasse Gegenreaktion zu sagen, nein, ich lasse mich von überhaupt gar nichts hier beanspruchen und zwingen und Regeln gelten nicht für mich. Das übernimmt auch keine Verantwortung dann.
Ich stelle mir gerade vor, wie immer noch dieser Heiratsantrag läuft.
Ja.
Von Robert und wie hier über vollgepisste S-Bahn reden.
Ich habe aber leider auch keine appetitlicheren oder besseren Themen gerade dabei.
Ich habe noch eine Sprachnachricht, die ist ein bisschen ernster und ich finde sie aber verdammt gut.
Also ihr habt ja das Thema Aufopferung und ich habe den ganzen Tag überlegt, ob ich da was zu sagen kann und wie ich es sage, weil es doch ein sehr schwieriges Thema für mich ist und vielleicht auch für andere. Ich habe mich nicht aufgeopfert, sondern ich habe meine Familie geopfert, weil ich in einer toxischen Familie aufgewachsen bin. Und bevor ich hätte mich opfern müssen, habe ich den anderen Weg gewählt und habe meiner Familie auf Wiedersehen gesagt. Und das war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe in meinem Leben. Sie hat mich wirklich gerettet und danach ging es mir besser. Ich bin trotzdem traurig, weil ich halt in dem Sinne keine Familie habe, wie andere das haben. Aber es ist so okay.
Ich finde die Sprachnachricht so gut, weil sie ein positives Beispiel ist, dass es ihm gut geht. Dass er sagt, es war die beste Entscheidung, die er gemacht hat.
Mhm.
Und in der Gesellschaft würden wir ganz oft sagen, tu es bloß nicht. Deswegen finde ich das so wichtig, dass wir das auch manchmal sammeln, diese Nachrichten, und sagen, hey, es gibt diese Leute da draußen und die haben diesen Schritt gemacht. Wir haben von euch eher schriftlich sehr viele Nachrichten bekommen, wo die Leute gesagt haben, ich habe mit meiner Familie gebrochen. Das ist das, was ich opfern musste. Gab auch einige, die gesagt haben, ich habe jahrelang damit zu kämpfen gehabt und es ist ein schwerer Kampf, aber es geht mir besser. Ich finde, das ist mitunter eines der schwersten Dinge im Leben, dass man mit seiner Familie bricht, wenn man erkennt, die Familie tut mir nicht gut.
Das sehe ich ganz genauso. Es ist genau der Punkt, was du sagst, dass es dann auch wichtig ist, sowas mal zu hören, dass das ein bisschen eine befreiende Wirkung haben kann. Und jetzt sind wir auch mehr in dem Bereich, na klar, also wenn man was aufgibt, was opfert, was einem viel bedeutet, dann ist das in irgendeiner Form schon auch wieder eine Form von Selbstaufopferung. Aber ein bisschen geht es langsam auch in die Richtung, andere zu opfern. Und dann ist das Greater Good dein eigener Vorteil halt. Also ich habe ein Experiment mit einem Video, das ich euch in die Shownotes hängen würde. Das ist von Quarks. Die haben das gefilmt, wie Leute in der Fußgängerzone gefragt werden, wie viel Geld müsste man dir bieten, damit du eine Maus sterben lässt? In so einem Versuchskontext, in einem Labor. Ne?
Mhm.
Die werden dort getötet und du kannst halt sagen, nein, ich gehe dazwischen, ich verhindere, dass diese Maus getötet wird. Die lebt dann unter optimalen Bedingungen, bis sie eines natürlichen Todes stirbt. Dann kriegst du aber nicht das Geld. Wenn du aber zulässt, nein, sie wird getötet, dann bekommst du Geld. Wie viel müsste man dir bieten, dass du das zulässt?
Bin ich in Geldnot?
Nee, du bist auf der, bist irgendwo in der Fußgängerzone unterwegs und jemand fragt dich, so wie du jetzt drauf bist.
Boah, ich glaube, da musst du mir schon irgendwie so eine Million oder
wow,
2 Millionen oder so bieten. Weil, aber es hat nicht was damit zu tun, dass ich sage, jetzt die Maus ist so viel Geld wert, sondern vielleicht habe ich ganz komische Einstellungen zu Geld. Ich kann ja anders Geld verdienen. Weißt du, ich befriedige das nicht. Also wenn jetzt mir jemand 30.000 Euro schenken würde, würde ich jetzt nicht denken, wow, also wenn ich in Geldnot bin, dann ist super.
Ja, aber genau, wir gehen deshalb wirklich von ganz realen Bedingungen aus.
Ja, dann brauche ich das nicht.
Hör dir mal an, was die Leute in der Fußgängerzone so antworten.
Ja.
Nein, Mäuse sind süß. Nein.
Nein, absolut nicht.
Warum nicht?
Weil ich Mäuse mag.
Nein, definitiv nicht.
Wie viel müsste man ihnen bieten?
Das müsste schon vierstellig werden.
Nein, nicht für 10 Euro, auch nicht für 100, auch nicht für 1.000.
Deswegen finde ich es interessant, dass du gleich in die Millionen gehst. Die sind da im vierstelligen Bereich. Da endet es aber auch nicht für 100, auch nicht für 1.000. Punkt. Würdest du es für 500.000 echt nicht machen?
Wenn das jetzt total viele Probleme bei mir lösen würde, ich hänge es echt davon ab, dann ja. Aber wenn ich wüsste, das ist jetzt genauso wie vorher alles, ich habe einfach nur das Geld, aber ich würde es auch anders verdienen können, dann nicht. Warum? Also das ist immer so die Sache, ne? In welcher Notlage bist du?
Genau, deswegen sage ich, nimm mal deine realen Bedingungen, wie sie jetzt sind.
Ja, dann muss ich halt mein Geld anders verdienen. Dann fühle ich mich irgendwie schäbig, wenn ich jetzt einfach nur das Geld so habe.
Das Video geht an der Stelle halt wirklich interessant weiter, weil die Leute ja alle sagen, nein, würde ich nicht machen, auch nicht für 1.000 Euro. Dann fangen aber die Experimente an, weißt du, wo sie nicht mehr in der Fußgängerzone unterwegs sind, sondern in diese Laborbedingungen kommen und dann wird ihnen tatsächlich konkret Geld geboten. 10 Euro erstmal. Wenn man das für sich alleine entscheidet, was würdest du tippen? Ihr könnt mittippen. Wie viel Prozent der Menschen machen unter diesen Versuchsbedingungen jetzt dann doch ein, na okay, für 10 Euro kann die Maus ruhig getötet werden?
Ich würde sagen 2%.
46%.
Okay.
Dann wird's kooperativ. Danach, du entscheidest jetzt nicht mehr für dich alleine, würde ich die Maus für 10 Euro opfern, sondern du gehst in ein Zwiegespräch mit einer anderen Person und ihr entscheidet beide zusammen, ob ihr euch 20 Euro teilen werdet, jeder 10. Was glaubst du, wie oft, in wie viel Prozent der Fälle wird jetzt die Maus geopfert?
Ich würde sagen, ein bisschen weniger, weil du ja mit einer anderen Person in Dialog trittst und damit ja auch offenbarst, dass du eine Maus killen würdest für Geld.
72%.
Was?
Es verdoppelt sich fast. Wenn du für dich alleine entscheidest, bin ich unmoralisch, bin ich moralisch, nehme ich Geld, entscheide ich mich für Leben, dann hast du das nur mit dir alleine auszumachen und es ist für dich das klarere Signal, ich bin geldgierig und unmoralisch, wenn ich es mache. Sobald du eine zweite Person dazu hast, kannst du dich die ganze Zeit absichern und es ist genau das, worüber wir vorhin geredet haben, die Verantwortung. Man kann sich die Verantwortung teilen. Man kann sich gegenseitig so ein bisschen das Gefühl geben, na komm, wenigstens haben wir es beide so gesehen, ne? Man wird dann kooperativ kalt und aufopferungsbereit. Und dann gibt's eine dritte Stufe, die fand ich total krass. Jetzt werden Versteigerungen gemacht, anonym. Du merkst, es wird immer mehr wie Kapitalismus, wie der Markt funktioniert. Was opfern wir eigentlich, wenn uns ein entsprechender Preis geboten wird? Also du klickst, ohne die Person zu sehen, auf das höchste Angebot. Wenn jemand sagt, für so und so viel Geld würde ich es machen. Und dann wird abgewartet, ab welchem Punkt Leute klicken, okay, ich nehme das Angebot an, ich nehme das Geld an. Was meinst du, wie viel Geld im Durchschnitt die Leute bei dieser Art von Versteigerung nehmen, dafür, dass die Maus dann stirbt?
Also jetzt durch diese Ergebnisse vorher gehe ich weit runter. 50 Euro?
5 Euro, Iris.
Was?
5 Euro ist der Durchschnittswert, wo die Leute sagen, okay, dann stirbt die Maus. Und weißt du, was hier das Denken dahinter ist? Wenn ich es nicht mache, dann macht es jemand anderes. Dann kommt mir jemand anderes zuvor und geht dieses Opfer ein und nimmt 5 Euro, immerhin 5 Euro dafür. Der Holy Shit Move. Wenn ich es nicht mache, macht es ja jemand anderes. Andere machen es auch, aber selber. Und das ist total zentral bei der Bereitschaft, andere zu opfern, andere unter den Bus zu schmeißen. Wenn ich es nicht mache, dann halt jemand anderes. Das ist total zentral im Kapitalismus.
Hast du für dich eine Antwort, ab wie viel Geld du das machen würdest? Verstehst du mich, dass ich
na,
da so
voll verstehe ich dich, na klar. Aber guck mal, weil du die Bedingungen ja auch hinterfragst, brauchst du das Geld, brauchst du es nicht. Hier ist noch was in den aktuellen Bedingungen, in denen wir darüber reden. Wir haben einen Podcast und wir wollen ja gefallen. Wir wollen ja jetzt hier nicht kalt und wie fiese kooperative Mäusekiller rüberkommen.
Aber ich weiß, ich glaube mir das irgendwie schon. Guck mal, wir haben ja zum Beispiel auch als Agentur, obwohl wir das Geld wirklich brauchen, haben wir zum Beispiel auch mal einem Kunden abgesagt, wo wir wussten, das ist ein 6-stelliger Betrag, den wir verdienen würden, der würde uns 1-2 Jahre ein bisschen sichern.
Ja.
Und wir haben damals dazu Nein gesagt, weil wir gemerkt haben, das wären aber dann Bedingungen, unter denen wir arbeiten. Und klar, bei der Maus hast du das nicht. Bei der Maus, die ist dann halt tot, du hast dann keine Bedingungen.
Genau, das wollte ich sagen, ja, genau.
Okay, ja, vielleicht, nee, ich glaube mir vielleicht doch nicht. Okay, ich glaube mir doch nicht. Ich weiß es nicht, es ist sehr schwierig, aber...
Vielleicht müssen wir da auch jetzt gerade nicht in dieser Folge eine finale Antwort für uns einen Wert finden, weil das auch wieder was Zynisches hat, wenn man sagt, nein, für uns sind es zwar nicht 1000 Euro, aber dafür 500.000 oder was ich vorhin vorgeschlagen habe. Es wäre wahrscheinlich falsch, einen Wert auf Leben festzuhalten und zu veröffentlichen.
Warum ich so geantwortet habe, ich hinterfrage das gerade total. Ich glaube, weil ich damit ein Problem habe, wenn ich eine Sache nicht selber hingekriegt habe. Ich will immer selber Geld verdienen. Ich will immer selber eine Sache erarbeiten, weil ich mich irgendwie schäbig fühle, wenn ich das nicht... Also ich würde es nicht geil finden, einfach nur reich zu sein. Was habe ich davon? Also es ist schon geil. Es ist für die Gesundheit geil. Es hat sehr viele Vorteile und so, ne? Mhm. Aber ich glaube, da habe ich ein Suchtproblem. Ich bin süchtig danach, was zu kreieren. Und dann soll es erfolgreich sein und dann verdiene ich etwas damit. Und selbst wenn es dann nur 5 Euro sind, aber das ist irgendwie ein geiles Gefühl.
Sehr gut. Jetzt klingt es anders, als wie du es zuerst formuliert hast. Da wollte ich dich nämlich fragen, ob es genau das ist, was du meintest mit dieser christlichen Ideologie, die uns überall verfolgt und die in allem drinsteckt, zumindest hier in unserer Kultur. Du musst opfern, du musst geleistet haben. Sonst hast du es nicht verdient, sonst darfst du es nicht haben.
Ich habe das total in mir drin gehabt und ich habe auch so für die Folge habe ich so überlegt, was ist es denn eigentlich bei mir, was ich geopfert habe? Und ich würde schon sagen, ich habe echt krass meine Jugend und meine 20er geopfert. Wenn ich anderen Leuten zuhöre, was die in ihren 20ern gemacht hat, in ihrer Jugend gemacht haben, die meisten, mein Leben war überhaupt nicht so. Ich habe nur gearbeitet. Nur. Ich habe immer nur gearbeitet. Und wenn ich heute mir die Bilanz angucke, denke ich mir, gar nicht mal so gut. Also ich bin heute weder reich, noch habe ich irgendwie ein leichteres Leben.
Erfahrungen hast du gesammelt.
Ich habe Erfahrungen gesammelt. Ich habe ein gutes Leben. Ich bin stolz auf Sachen, die ich hingekriegt habe. Aber es ist bei weitem nicht so, dass ich denke, dass das, was ich dafür geopfert habe, wirklich im Verhältnis steht zu dem, was heute das Ergebnis ist. Und früher habe ich immer gedacht, okay, ich muss einfach alles aufopfern und kann, also ich war einfach nicht viel reisen oder so. Ich habe das alles nicht gemacht. Ich habe auch wenig Partys in meinem Leben erlebt. Ich war wenig weg. Meine Freunde kennen das schon, dass wenn sie mich fragen, hast du Zeit, sage ich, nee, ich muss arbeiten.
Ja.
Und das ist wirklich nie eine Ausrede. Es ist einfach immer wahr.
Hat dir dazu mal jemand gesagt, wenn du keine Zeit hattest, aus beruflichen Gründen, dass man sich Zeit nimmt? Dass man sie nicht hat, sondern dass man sie sich nimmt.
Ja, und dann, die Person hat auch recht und es stimmt, meine Priorität war schon immer Arbeit, niemals der Mensch. Und das ist richtig scheiße, weil wenn du dann älter wirst und das alles mal hinterfragst, merkst du auf einmal, okay, was habe ich da jetzt jahrelang gemacht?
Ja, hat sich's verändert? Ist jetzt deine Priorität beim Menschen?
Es wird anders, aber es ist schwer. Also ich könnte zum Beispiel wirklich nicht Urlaub machen. Ich habe Schwierigkeiten mit solchen Sachen. Das klingt so richtig bescheuert einfach. Das klingt richtig doof.
Für dich wäre Urlaub machen ein Opfer, ne?
Ja, Urlaub machen ist für mich immer, ich hinterfrage das. Und dann weiß ich aber, es ist dumm. Es ist nicht gut. Und es ist auch bescheuert, überhaupt so zu reden. Ich weiß, mein Kopf weiß das inzwischen alles. Aber ich muss das noch richtig inhalieren und lernen und damit umgehen.
Es wird Zeit, dass wir beide mal zusammen einen wirklichen Urlaub machen.
Das haben wir noch nie gemacht.
Nein, ich nehme das für nächstes Jahr wirklich vor. Denn das ist auch noch was... Ich habe früher immer Urlaub gemacht. Es gab mein ganzes Leben eigentlich kein Jahr ohne wenigstens einen kurzen Urlaub.
Und dann immer. Hast du mich gegangen.
Ja, und weißt du warum? Weil ich ein bisschen zur Selbstaufgabe in Beziehungen neige. Und das ist weder vorwurfsvoll noch sonst irgendwie schlecht gerade gemeint. Ich werde darin auch wesentlich besser, dass ich mich viel mehr selber verteidige und gucke, was will ich, wie ticke ich. Deswegen sage ich das ja auch gerade. Das ist ja ein Prozess. Aber früher war das schon sehr stark bei mir so.
Das ist schon gerade ein bisschen ungewohnt offen.
Naja, es ist nicht als dieser Märtyrerkomplex gemeint, dass ich jetzt hier sage, guck, was ich alles hergegeben und aufgeopfert habe. Ich bin gar nicht. Weißt du, woher das kommt, wenn Leute das krankhaft und extrem haben, bis zur Identitätsaufgabe? Durch bagatellisierte Gefühle. Wenn du von klein auf immer abgesprochen bekommst, dass deine Gefühle echt sind oder eine Rolle spielen. Dann kann das, ist nicht eine zwangsläufige Konsequenz daraus, aber es ist eine sehr gute Bedingung dafür, dass du das entwickelst. Dass du entwickelst, ich zähle nichts und ich passe mich mal am besten optimal an.
Ich glaube, bei mir ist das was anderes. warum ich das alles so mache.
Ja, bei mir auch. Wenn ich sage, ich neige in Beziehungen dazu, mich sehr stark anzupassen, das steckt nicht dahinter, dass mir meine Gefühle nie anerkannt wurden.
Ich glaube einfach, das hatten wir mal in der Identitätsfolge und da habe ich so viel Feedback von den anderen bekommen, die das auch haben. Mhm. Wenn du selber aus der Arbeiterklasse kommst und das immer kennst, ja, immer arbeiten, das ist dein Wert. Und da waren so viele Leute dabei, die gesagt haben, ich habe auch noch nie in meinem Leben Urlaub gemacht. Ich meine, Leute, ich war noch nie in meinem Leben Skifahren. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe keine Ahnung. Und ich kriege heute Panik, Attacken, wenn ich darüber nachdenke, überhaupt Skifahren zu gehen. Und das ist nicht etwas, wo ich dann heute mit Stolz da sitze und sage, Leute, ich habe so viel gearbeitet, ich habe das so gemacht. Nee, es ist mir peinlich. Es ist mir wirklich richtig unangenehm und peinlich.
Aber weil es sich verändert hat, das, was du beschreibst, war das Greater Good, war der Wert. Arbeiten bis zum Umfallen war doch der Wert, der dahinter steckte.
Ich wusste einfach, wenn ich das jetzt nicht mache, wie ich mir das vorstelle, werde ich nicht das Leben haben, wie ich es mir vorstelle. Und ich liebe das Leben, wie ich es habe. Mhm. Ich kriege langsam, es dauert noch, aber ich kriege langsam so einen Lebensstil, den ich richtig toll finde. Ich kann morgens einigermaßen schlafen. Ich muss nicht um 6 Uhr aufstehen. Mhm. Ich kann jetzt auch mal bis um 8 schlafen.
Außer heute.
Ja. Ich habe ein Thema für die neue Folge.
Oh, ich bin gespannt.
Status Games. Ich will über Statusspiele reden. Und zwar, wenn ihr in einer Gruppe seid, wann habt ihr Macht? Also wie erkennt ihr Machtspiele in Gruppierungen? Statusspiele einfach.
Das ist erst kürzlich auch gefragt worden auf Discord. Also nur, dass ihr das auch wisst, ihr könnt jederzeit auch Themenwünsche und Vorschläge schicken. Und auf Discord hatte jemand geschrieben, mir kam eine Idee für ein Thema Hierarchien. Also welche Vorteile bieten Hierarchien, welche Nachteile, gibt es objektive Hierarchien oder sind sie immer ausgedacht? Wie distanziere ich mich und schütze mich davor, mich ständig als minderwertig zu fühlen und so weiter? Dann habe ich halt vorgeschlagen, genau das, was du gerade sagst, Status Games, das könnte ein Titel für die Folge sein.
Ich will es unbedingt machen, weil es knüpft eigentlich an dem an, was ich gerade alles davor gesagt habe.
Und auch womit wir die Folge heute begonnen haben, mit der Elon Musk-Geschichte, mit dem, wenn du keinen mehr über dir hast, dann kommt die Hybris.
Genau, und also warum macht man das eigentlich alles? Ja. Also was opferst du dafür? Okay, jetzt nicht mal Aufopferung, aber Statusspiele.
Ja.
Schickt uns gern eure Sprachnachrichten an den Couple Off Instagram-Kanal oder an Matthias oder an mich. Und wir freuen uns auf eure Sprachnachrichten. Und jetzt bin ich gespannt, Matthias, hast du eine Sage im Outro für uns?
Ich beantworte mit der Sage sogar eine Frage, die uns geschickt wurde, im Anschluss an die letzte Folge. Matthias, du hast in der letzten Podcast-Folge am Ende kurz erwähnt, dass es ein Ende des griechischen Götterhimmels gibt und nur 2 überleben. Hat das Ereignis einen Namen? Hab versucht, es zu googeln, weil ich das super spannend finde, aber wenn ich griechische Götter sterben oder ähnliches google, dann komme ich nicht weiter als zum Glauben über das Leben nach dem Tod. Würde mir das super gerne genauer anschauen. Liebe Grüße, Lena. Ich erzähle als Antwort auf diese Frage von den beiden Überlebenden und wie das gemeint war, was ich da gesagt habe. Es gibt kein Ereignis, das in der Mythologie erzählt und dann starben die Götter alle, so und so. Sondern gemeint ist eher, heute spielen die Götter keine Rolle für uns mehr im Alltag, so wie damals im antiken Griechenland. Wenn wir den Haushalt machen, denken wir dabei nicht an die Göttin Hestia. Wenn wir Landwirtschaft betreiben, dann denken wir nicht an Demeter. Selbst wenn wir im Bioladen einkaufen und dann ist da die Marke Demeter, denken wir nicht an die Göttin dahinter, normalerweise. Damals war das einfach in allem, was man tat, dachte man an Götter, Göttinnen mit den jeweiligen Zuständigkeiten und Eigenschaften. Gestorben sind sie in dem Sinne also nicht, aber sie sind irrelevant geworden. Die griechischen Götter waren aber, obwohl sie immer die Unsterblichen genannt wurden, sehr wohl sterblich. Sie haben sich nur ihre Unsterblichkeit immer wieder erneuert. Und zwar gab es einen Garten der Hesperiden. Und in diesem Garten der Hesperiden wuchsen Äpfel. Und davon haben die gegessen. Der war am Arsch der Welt, am Ende. Es gab ja, auch von dem habe ich mal erzählt, Atlas, der hat am Ende der Welt Himmel und Erde auseinandergehalten, hat den Himmel getragen, damit er nicht auf die Erde fällt. Und an dem musste man noch vorbeigehen als Gott, um sich im Garten der Hesperiden einen Apfel zu holen und sich mal wieder frisch unsterblich zu machen. Jetzt kommen wir zum ersten Gott, der das nicht gemacht hat. Pan. Von dem habe ich schon mal erzählt.
Die Panflöte.
Jawohl, von dem kommt die Panik. In Creeps habe ich von ihm erzählt, weil er ein Creep war. Und genau das haben die Götter über ihn auch gesagt. Der stinkt. Der ist halb Ziege, der gehört nicht zu uns. Also haben sie ihn nie mitgenommen, wenn sie zusammen in den Garten der Hesperiden gegangen sind. Irgendwann war es mal soweit, dass Pan sich alleine auf den Weg gemacht hat und gedacht hat, jetzt muss ich auch mal so einen Apfel essen, damit ich doch unsterblich bleibe. Ich merke, ich werde alt. Und er kommt zu Atlas und sagt, ich war noch nie da. Wo ist denn der Garten eigentlich? Und Atlas sagt ihm den Weg und sagt, du musst an mir vorbei und weitergehen. Aber überleg dir, ob du das machen willst. Überleg dir, ob du wirklich unsterblich sein willst. Du opferst damit auch was. Schau mal, jetzt bist du noch gerade halbwegs relevant. Für die Schäfer, für die bist du ja der Gott. Aber die haben zum Beispiel auch schon eine Statue von dir. Und wenn irgendwas scheiße läuft, wenn der Wolf zu viele Schafe auffrisst, dann sind die sauer auf ihren Gott und dann verprügeln die Statue, die Panstatue. Dann hast du einen Shitstorm. Willst du das? Willst du ewig relevant bleiben für die Menschen? Die sind undankbar. Ich meine, schau mich und meinen Job hier an. Ich bin unsterblich und mir geht's richtig scheiße. Ich würde viel lieber meine Unsterblichkeit aufopfern. Und Pan überlegt sich das und sagt, nee, hast recht. Ich lass es. Und er opfert die Unsterblichkeit. Und ist damit der erste Gott, der tatsächlich stirbt. Der andere Gott ist Dionysos. Der ist schon vor seiner Geburt gestorben. Der wurde zerrissen von Titanen. Und dann ist er aber wieder auferstanden. In einer Geschichte, die ich ein anderes Mal erzähle. Worauf ich hinaus will, warum gerade die beiden relevant geblieben sind. Dionysos und Pan. Nicht in ihrer ursprünglichen Gestalt und mit ihrem ursprünglichen Namen. Aber pass mal auf. Dionysos, der war der Gott des Weins. Der hat Wunder vollbracht. Der hat gerne auch mal Wasser in Wein verwandelt. Der hatte 12 Jünger, die mit ihm durch die Gegend gezogen sind. Und der ist gestorben und wieder auferstanden. Kennt man, ne? Ist kulturell relevant geblieben als Jesus bis heute. Und Pan war halb Ziege, halb Mensch und hat gestunken und hat ein böses Grinsen. Und ist bis heute unser Bild vom kindlichen Teufel, von dieser Teufelsfigur halt, vom Satan. Und das meinte ich, als ich gesagt habe, alle anderen sind irrelevant geworden und gestorben, haben sich vielleicht auch irgendwann entschieden, ich esse keinen Apfel mehr im Garten der Hesperiden. Und nur diese beiden sind allegorisch in unsere heutige Zeit weiterhin übertragen worden als Figuren. Das war gemeint.
Ich habe so viel an Thomas Gottschalk gedacht. Ja, weißt du so, dass man einfach auch irgendwie
beim Teufel?
Weiß. Nein, beim im ersten Teil, ne? Mhm. Der Pan. Dass der einfach mal auch sagt, ist gut jetzt, nicht dauerhaft relevant sein. Und dann hat er Shitstorm und so.
Mm.
Ja,
sehr, sehr gute Parallele, ja.
Ja, habe ich viel drüber nachgedacht gerade. Ja, und Jesus, ne? Ja.
Sowieso aufgeopfert. Ja.
Wir bedanken uns bei euch.
Und wir freuen uns, wenn ihr uns ein paar Sekunden eurer Zeit opfert für eine gute Bewertung, für einen Kommentar.
Scheiße, Matthias, haben wirklich Leute bei unserem letzten Gewinnspiel mitgemacht, ne?
Ja, also, dann müssen wir das noch verlosen.
Das müssen wir noch verlosen. Gucken wir mal. Ne? Wir haben eigentlich gesagt, dass das Gewinnspiel nicht stattfindet. Aber ich glaube, jetzt dürfen wir kein Arsch sein. Jetzt müssen wir es wirklich machen. Also schickt uns eure Screenshots, Buch. Wir verlosen Buch.
Wir machen es wirklich. Und ich habe angekündigt, dass ich Gewinnspiele mitspiele. Ich habe es sogar ein bisschen gemacht. Ich habe kein einziges gewonnen.
Siehst du mal. Macht's gut.
Tschüss. Schick diese Folge irgendjemandem, der sie gebrauchen kann.
Du, nee, heute nicht. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Lust.